Guten Tag, liebe Zuhörer. Guten Tag, lieber Chris.
Hallo, liebe Sascha.
Willkommen zum vierten Interview mit dem Thema Überblick über das Modell von NLP. Was wird gelehrt und was nutzt es Ihnen? Chris, was wird im Modell von NLP gelehrt?
Ja, da klassisches rhetorisches Muster. Was wird im Modell von NLP gelehrt? Das ist ja also eine weitere Fassung, Zusammenfassung, Aufbereitung kann es nicht geben, weil präzise nach dem Modell von NLP formuliert, müsste nach meiner Darstellung die Frage lauten, was lehre ich im Modell von NLP? Wenn ich von ganz oben komme und mir so die Möglichkeiten ansehe, dann gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, das Modell von NLP zu lernen. Die eingängigste, vordergründigste, erste Methode, die ich selber auch gewählt habe und die mir dann in den Sinn kommt, ist, ich gehe zu einem von den Entwicklern, also entweder Richard Bandler oder John Grinder, und so sehr kontrovers er auch diskutiert werden mag, ich habe damals Richard Bandler gewählt, weil über ihn geschimpft wurde und gerade weil er unbequem ist, und ich habe persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe mittlerweile viele andere NLP-Trainer kennengelernt und ich bereue es keineswegs. Und es ist ja auch allgemein bekannt, dass mich eine distante Freundschaft mit Richard verbindet. Und ja, also diese Möglichkeit existiert. Jeder Mensch kann immer noch zu Richard Bandler gehen, mit allen Vor- und mit allen Nachteilen. Die große Problematik dabei ist, dass es sich um NLP ja im Original um ein englisches oder ein Sprachmodell, ein linguistisches Modell aus dem englischen Sprachbereich handelt. Richard Bandler spricht keine andere Sprache. Das heißt, es ist schon notwendig, dass, wenn man sich entscheidet, nach Amerika zu fahren, und das ist ja auch nicht mit unbeträchtlichen Kosten verbunden, man das Ganze sich auf Englisch zu Gemüte führen muss, beziehungsweise kann. Das liegt nicht jedem. Vor allen Dingen ist, und das habe ich ja am eigenen Leibe verspürt, dann erstmal so ein bisschen auch die Notwendigkeit da. All diese, ist im Grunde genommen wie zwei Welten. Also ich habe das auch verspürt, dass auf der einen Seite wohl im Englischen, in der englischen Sprache, all die Sprachmuster da waren und all die anderen Geschichten. Bloß, das muss ja irgendwie ins Deutsche transportiert werden. Die Arbeit habe ich mir über Jahre hinweg gemacht, das habe ich über Jahre hinweg optimiert, und deswegen bitte ich zum Beispiel heute, und ich meine, der Sinn ist natürlich, dass ich jeden Menschen, der dieses Interview anhört, überzeugen möchte, dass es Sinn macht, zu mir zu kommen. Ich bin natürlich nicht bei weitem nicht die einzige Möglichkeit, NLP zu lernen. Wenn ich heute auf eine Suchmaschine Google oder Yahoo oder sonst irgendetwas gebe und das Thema NLP oder NLP-Ausbildung eingebe, da tauche ich gar nicht auf. Wieso? Na, das ist ganz einfach. Nach meinem Dafürhalten ist eine Ausbildung dann gut, wenn die Leute, die praktiziert haben, die Practitioners geworden sind, mich weiterempfehlen. Ich habe mir über all die Jahre niemals Sorgen oder Gedanken machen müssen. Ich habe in jedem Jahr bis jetzt 30% am Teilnehmen Zuwachs. Das geht seit 10 Jahren. Oder seit, wie lange mache ich das jetzt? Also meinen ersten praktischen, glaube ich, habe ich schon mittlerweile vor 17 Jahren oder so gemacht. Und am Anfang habe ich angefangen mit 4 oder 5 Teilnehmern, und so fängt jeder an, und heute sind es ja eine Null mehr oder noch mehr. Da kommen schon mal 100 Teilnehmer. Wobei zu besprechen sein wird, ob das denn jetzt gut ist, wenn da 100 Teilnehmer da sind, aber da kommen wir später vielleicht drauf. Wenn ich mir die NLP-Szene in Deutschland so ansehe, kann ich im Grunde genommen zwei Möglichkeiten auswählen. Das eine ist das sogenannte oder deutsche NLP, also das NLP der mehr oder weniger Sequenzialisierung, das mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, kompliziert gemachte NLP, wo es richtig anspruchsvoll ist, einen Practitioner zu kriegen, mit schriftlichen Prüfungen und mit Artikeln und mit halbjährlichen Ausbildungen und was weiß ich sonst nicht noch für Nonsens, und ich meine, aus meiner Welt Nonsens. Ich persönlich bin der Meinung, dass derjenige, der das Modell von NLP vermittelt, auf eine konsistente Art und Weise das so tun muss, dass jeder, der neu im Modell von NLP ist, also ein angehender Practitioner, das so einfach und so überzeugend dargestellt bekommt, dass in den Menschen die Gedanken auftauchen, so schwer sollte es sein, das gibt es ja gar nicht, das kann ich ja auch. Dahinter steckt üblicherweise ein langer Prozess der Optimierung. Das ist allerdings mein Anspruch. Also mein erstes Kriterium, ohne jetzt darauf einzugehen, was im Modell von NLP gelehrt wird, sondern wie es gelehrt wird. Mein erster Anspruch wäre, ich gucke mir jemanden aus, der mir das Modell von NLP konsistent und einfach erklären kann. Wenn jemand endlos über und Komplexitäten und dieses und jenes und sonstiges macht, das würde mich persönlich nicht interessieren. Auf der anderen Seite gibt es ja sehr viele Trainer, die auch diese komplexen Ebenen und die vielen Fremdwörter und alles das anbieten und die finden ja auch ihre Zuhörer und es scheint mir ja auch so ein typisch deutsches Kriterium zu sein, dass weniger charismatisch, weniger mit Show-Effekt, weniger mit Bühnenpräsentation, weniger mit interessanten Geschichten machen oder lernen zu wollen und mehr mit intellektuellen Konzepten, mit komplizierten Prozederes, mit was weiß ich sonst alles. Das sind so die zwei generellen Geschichten und ich habe ja auch schon kundgetan, welcher Richtung ich angehöre. Also wenn ich gefragt wäre, am liebsten wäre es mir, das wird immer wieder gesagt, charismatisches NLP ist so ein Wort, was bei mir kommt. Also wie bringe ich das bei? Ich bringe das bei, indem ich Geschichten erzähle, Metaphern erzähle, Übungen mache, die so spannend sind, dass der Tag im Nu vergeht und dass es dann den Leuten hinterher den Vogel raushaut. So viel zum Thema wie. Also ich komme von Richard Bendler, dem Mitentwickler des Modells von NLP. Der hat mich ausgebildet. In meiner Welt ist er derjenige, der über die meisten Informationen verfügt, der die direkteste Source ist, auch wenn es nicht einfach war. Und ich denke mir, das Modell von NLP kann und muss einfach vermittelt werden. Einfach bedeutet auch für mich in einer überschaubaren Anzahl an Tagen. Das bedeutet ganz konkret, wir machen das in einem Block von 2x5 Tagen, was anspruchsvoll genug ist. Da muss ich mir nämlich schon sehr genau überlegen, was ich wann, wo, wie ineinander verschachtle. Das war ja Thema des letzten Interviews. Wie mache ich das denn? Und heute geht es ja eigentlich eher, was mache ich?
Genau.
Vielleicht ist es sinnvoll, ich meine, das trage ich natürlich auch da und im Kopf, weil ich mich schon seit Monaten mit dieser Ausbildung beschäftige und mit dem Design der gesamten Loop-Strukturen und all dieser ganzen Geschichten. Deswegen kann ich dir verhältnismäßig einfach sagen, worum geht's. Also vielleicht fange ich mal von einer anderen Richtung kommend her an. Was muss denn ein Practitioner, also jemand, der sich beginnt mit dem Modell von NLP, mitnehmen? Was muss der denn am Schluss haben? Und jetzt kommen wir konkret zu den Inhalten. Und jetzt wird es leider wieder typisch undeutsch. In meiner Welt muss der eine, im Englischen, Attitude, eine Einstellung haben, wo man merkt, aha, der hat gelernt, sich auf eine andere Art und Weise als üblich mit sich und seinem Gehirn und seiner Kommunikation und seinem Leben auseinanderzusetzen. Das ist aber schon ein Resultat. Das Resultat kommt natürlich durch die konsistente, durch die direkte Vermittlung der einzelnen NLP-Techniken. NLP-Techniken, also, ja, ich mache es vielleicht doch sequenziell, weil die Gliederung der Ausbildung folgt ja der Komplexität. Also jeder Tag wird ein bisschen komplexer und in jedem Tag kommen wir mehr. Ja, da geht es verhältnismäßig einfach los. Also wir fangen an mit der Welt der Gefühle. Was geht im Gehirn los? Ein bisschen NLP-Historie muss man nach meinem Dafürhalten immer haben. Wir begeben uns am ersten Tag des Practitioner in eine Welt, das was wäre, wenn, wo bereits jeder Teilnehmer erste Erfahrungen damit sammeln kann, wie dramatisch Veränderungen sein können, auch gefühlsmäßige Veränderungen, wenn einfach das Denken eine andere Richtung nimmt. Wenn es so geht, wie ich das möchte, und üblicherweise geht das dann so, dann sind die Leute am Abend des ersten Tages unzufrieden, weil das eine Menge Arbeit war, und sie fragen sich, ja, wie kann ich das denn einfacher machen? Sehr schön, das gefällt mir immer meistens sehr gut, denn dann können wir mit so grundsätzlichen NLP-Techniken wie dem Ankern und wie Trance-Induktionen und all diesen Geschichten einen Submodalitäten-Veränderungen, halt diese ganzen, alles das, was man so in der ersten Zeit macht, aber, und das ist mir ganz wichtig, angewendet. Ich bin kein Freund, der, jetzt finden wir mal die Submodalitäten von dieser Erinnerung raus, wo mir der linke Zehennagel wehtat. Und guck mal, wie groß ist das Bild und wie und all diese ganzen Geschichten. Das ist langweilig. Was mir sehr wichtig ist, ist die Ineinanderverschachteltheit, dass also praktisch Submodalitäten und die Themen der Aufgaben, die wir über den Tag dann beackern, immer dieser Attitude, dieser Lebensoptimierung und all diesen ganzen Strategien, die daraus resultieren, untergeordnet sind. Wir sind schon am dritten Tag und die Leute merken dann, üblicherweise am zweiten Tag, das ist also, wenn es so gehen sollte, mein Ergebnis, dass alles, was in einem veränderten, in einem sogenannten oder Lerntrance-Zustand passiert, sehr viel schneller, sehr viel einfacher geht. Das heißt, wir haben schon den ersten Ziegelstein auf das imaginäre Gaspedal des Lernens gelegt. Dann kommen die Leute wieder zu mir und sagen, du pass mal auf, das ist ja so toll, können wir nicht mehr lernen, was Trance betrifft und ähnliches. Und komischerweise ist dann auch meistens der dritte Tag dem Ausspacen, dem Trancen, der Vertiefung der Trancezustände und der ersten Utilisierung der Trancezustände untergeordnet. Das bedeutet natürlich, dass wir Sachen machen wie das Metamodell der Sprache, also die Leute müssen genauer Fragen lernen. Wir machen Sachen wie Modeling in Trance am dritten Tag. Nicht nur Deep Trance Identification, sondern andere Strategiegeschichten. Da kommen immer wieder, also die Leute kommen mit Motivationsstrategien in Berührung, die kommen mit Entscheidungsstrategien in Berührung am dritten Tag. Weil das kriegt man gar nicht mit. Das ist alles so auf eine gewisse Art und Weise selbstverständlich. Und das heißt also, steht nach drei Tagen schon ein erster großer Block da. Und üblicherweise ist es so, dass die Leute also ganz schön schnappen und sagen, wow, also jetzt geht's ganz schön ab und am dritten Tag sind die meistens ganz schön geschlaucht und das ist also der berühmte dritte Tag. Habe ich festgestellt, am vierten Tag muss ich dann oder will ich dann ein bisschen langsamer tun und wir machen all diese Geschichten, also langsamer in Anführungszeichen. Wir legen nicht 5 Tonnen aufs Gaspedal, sondern vielleicht nur eine. Aber schneller geht's tun schon. Also wir arbeiten uns mit dem Milton-Modell durch. Wir schauen, wie geht es mit Trance-Utilisationen, unbewusste Fingersignale, selbstgeführte Trance-Strategien und all diese ganzen Geschichten, weil ich mir denke, dass jeder Practitioner eine ganz profunde Ausbildung in Trance haben muss. Und ich meine, das ist ineinander verschachtelt. Wenn du dir überlegst, Jasa, unser Hypnose-Seminar dauert 5 Tage. Und im Grunde genommen sind 2 Drittel des Hypnose-Seminars eingeschachtelt und utilisiert, natürlich auch schon Bestandteil des Modells von NLP. Und entsprechend prominent ist bei mir der Raum, den Bewusstseinszustände, Trancen, Trance-Utilisierungen und all diese ganzen Strategien und all diese ganzen Sachen einnehmen. Natürlich, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, haben wir abends immer große Produktionen, große Trance-Integrationen. Es sind Musiker da. Auf der Bühne arbeite ich an der Integration und wir machen am Abend immer noch 1 bis 2, freiwillig übrigens für die Teilnehmer, große Trance-Produktionen zu unterschiedlichsten Themen, wo die Leute sagen können, ach, das ist ein Thema, das interessiert mich, heute bleibe ich da. Oder nein, jetzt bin ich fix und alle, ich kann nicht. Also es kann durchaus mal bis 8 Uhr abends gehen. Und an manchen Abenden bis 11, 12, je nachdem. Also die Leute sollen ja was kriegen für ihr Geld. Der letzte Tag, der 5. Tag in dem ersten Block, geht über eine spezielle Unterart, nämlich das Timeline-Programming innerhalb des Modells von NLP. Und wir beschäftigen uns im Grunde genommen einen kompletten Tag mit den unterschiedlichen Timeline-Aspekten. Jeder Teilnehmer findet für sich und bei anderen die Timeline heraus. Wir machen Timeline-Interventionen, ein paar ganz interessante Geschichten. Natürlich öffnen sich natürlich auch dann die Brücken in die andere Richtung, also in die nächste Woche. Es gibt Hausaufgaben, eine ganze Menge. Wir haben uns heuer überlegt, dass wir also diese 4 Wochen nicht ungenutzt verstreichen lassen. Es gibt, und zwar weniger Hausaufgaben im Sinne von schreib einen Aufsatz, ist wie war mein letztes Ferienerlebnis oder sonst irgendwas, sondern also tatsächlich fassbare Beweise dafür, die Strategien der ersten Woche dahingehend umgesetzt zu haben, dass ich neue Dinge gelernt habe. Da gibt es ein paar ganz konsistente Sachen und da wird es ein paar Leute ganz schön beuteln, aber da freue ich mich schon drauf, weil ich möchte immer weniger Fernseher sein. Ich möchte immer weniger von den Leuten dazu genutzt werden, dass sie sich hinsetzen, mich einschalten, mich konsumieren, weggehen und dann passiert nichts. Also die Integration in das Alltagsleben dieses Modells oder dieses ersten Teils des Modells von NLP, das ist mir ganz wichtig. Dann sind wir schon bei der 2. Woche. In der 2. Woche am 1. Tag fangen wir komischerweise wieder mit Timeline an, irgendwie, und komplexeren Strategien, was Timeline-Verarbeitung betrifft, machen wir dann also Timeline über die ganzen Submodalitäten, also visuelle Timeline, akustische Timeline, kinästhetische Timeline und noch ein paar ganz esoterisch abgefahrene Sachen, einfach nur um wieder in den richtigen Lerntrance-Zustand zu kommen und zu sehen, was ist denn in der Zeit passiert und wie viel ist denn überhaupt da in dieser Richtung möglich. Es ist überhaupt so, wenn ich das mal generell sage, meine Vermittlung des Modells von NLP zerfällt im Grunde genommen in diese zwei Module, also Block 1 5 Tage, Block 2 5 Tage, während ich also dem Block 1 quasi Grundlagen nennen könnte, also all diese kleinen Submodalitätenänderungen, die Technik des Ankerns, die aber gar nichts Kompliziertes, während die, also einfach nur die Grundbestandteile, während wir in der zweiten Woche diese ganzen Transutilisierungen, Transinduktionen, Sprachmuster und all diese ganzen Ankern, Sliding Anchor, Collapsing Anchor, Stacking Anchors, also all diesen, all die Grundtechniken, Pacing Leading, wenn du so willst, aber das ist ja also da Submodalitätenveränderung, assoziativ und dissoziativ Strategien und all das. In der zweiten Woche setzen wir alles das zu unterschiedlichen Strategien zusammen, denen ich jeweils einen kompletten Tag widme. Also Timeline ist im Grunde genommen, wir finden rein und machen Timeline-Strategien und da kann man tausenderlei Geschichten machen. Der zweite Tag ist der klassischen Fast-Phobia-Cure gewidmet. Ich persönlich finde, dass die Fast-Phobia-Cure eine der wichtigsten Techniken oder Interventionen im Modell von NLP ist. Und deswegen denke ich mir, dass jeder Practitioner die Fast-Phobia-Cure in- und auswendig können muss. Und zwar Fast-Phobia-Cure visuell, Fast-Phobia-Cure akustisch, Fast-Phobia-Cure kinästhetisch. Also über alle Repräsentationsebenen und geschachtelt nacheinander in allen Repräsentationsebenen als eins. Es ist mir wichtig, dass die Leute das nüchtern in Anführungszeichen und in Trance können, dass sie es in Tieftrance können und dass sie es von vorn und von hinten und schlafen und wachend und sonst irgendetwas können. Denn ich habe das aus eigener Erfahrung, also mir hat das der Richard Bandler gesteckt und hat gesagt, du, ich habe mal 2 Jahre lang alles, was ich gemacht habe, jede Therapie, die ich gemacht habe, nur mit der Fast Phobia Cure gemacht und ich habe das ausprobiert. Ich habe das 1,5 Jahre gemacht und es geht wirklich hervorragend. Man kann tatsächlich als Practitioner, wenn man die Fast Phobia Cure gut kann, alles auf der Basis von Fast Phobia Cure machen, wenn die Fast Phobia Cure konsistent beherrscht wird. Deswegen ein kompletter Tag. Der nächste Tag ist üblicherweise, ich habe mir überlegt, was soll ich denn machen? Soll ich eine Entscheidungsstrategie installieren? Soll ich, also modellhaft, soll ich eine Motivationsstrategie installieren oder soll ich was anderes machen? Es ist einfach so beliebt und weil es fast niemand anderer macht, mache ich einen Tag Drug of Choice. Das ist ja jenes berühmte Format, wo das, was Drogen im Körper auslösen, hypnotisch wieder erfahrbar gemacht wird und jetzt wird's interessant, utilisierbar gemacht wird. Und das Interessante ist, dass das natürlich zu ganz abgefahrenen Strategien im Sinne einer Entscheidungsstrategie, im Sinne einer Motivationsstrategie führen kann. Und insofern sage ich einfach mal ganz locker und dann lerne ich also jedes Jahr, wenn ich das mache, immer wieder und immer wieder dazu. Und ich meine, du weißt ja auch, also sowohl vom MetaMaster Practitioner als auch beim Volkspraktitioner gibt es also überzeugende Videodarstellungen, da brauche ich nichts mehr groß sagen. Also jeder, der sich mal den Volkspraktitioner vornimmt und den vorletzten oder so Tag oder vorvorletzten Tag anguckt, der weiß, was Drug of Choice heißt, wenn obwohl die Leute keine Drogen genommen haben, der Dreiviertel des Saal bekifft rumliegt. Du weißt das ja aus eigener Erfahrung, du warst ja dabei. Und kein Modell von NLP und keine Ausbildung ist natürlich in Deutschland komplett, wenn es nicht eine große Prüfung gibt, und die gibt es tatsächlich, am vorletzten Tag, allerdings eine Prüfung der etwas anderen Art für diejenigen, die den Volkspraktitioner schon gesehen haben, die kriegen so eine kleine Geschichte. Das ist nochmal das Brikett aufgelegt im Sinne von Accelerated Learning und Gaps und all diese ganzen Sachen. Also da ist das Lernen genauso dominant oder wird genauso groß geschrieben wie das Wiedergeben von Wissen. Es geht einfach nur darum, so diese imaginäre Glaubensbarriere zu überschreiten. Ach, das kann ich sowieso nicht. Der letzte Tag ist üblicherweise dann dem sogenannten oder generativen Verändern, also genug ist nicht genug, zugeordnet. ich sage das jetzt einfach mal so, wenn du dir die Strategien der Veränderung anguckst, da gibt es also einen eigenen Tag in etwas anderer Form, wo man sich das auditorisch zu Gemüte führen kann, wo also diese generativen Veränderungsmuster beschrieben werden, auch in generativ und konstruktiv Strategien für ein selbstbestimmtes Leben, glaube ich, heißt die Produktion, geht sehr um diese generativen Muster, also um, wie kriege ich im Verlauf des Lebens nicht nur immer was, sondern immer mehr. Also wie lerne ich immer schneller, wie verändere ich mich immer schneller und welche Strategien kann ich haben, um mit dieser Veränderung in meinem Leben Schritt zu halten und das in mein Leben zu integrieren. Und dann sind schon 10 Tage rum und dann habe ich in meiner Welt einen sehr guten Einblick, Überblick über das Modell von NLP gegeben. Wobei ich bemerken möchte, dass im Bewusstsein der Teilnehmer, die zu mir kommen und sich vorher noch nicht mit NLP befasst hatten, immer so die Meinung herrscht, ja, also was haben wir jetzt da an NLP gemacht? Und da nehmen die, das ist mir mehr als einmal passiert, da nehmen die zum Beispiel das Buch von Joseph O'Connor, Introducing NLP, also oder das Practitioner-Handbuch von Klaus Kroschowiak, blättern das durch und sagen, oh, das habe ich gemacht, ach, das habe ich ja auch gemacht, ach, das haben wir ja auch gemacht, ah ja, das haben wir ja auch gemacht, ah ja, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ich kann es immer markieren, jetzt kommen wir zur komplizierten Technik des Ankerns. Eine noch kompliziertere Untertechnik des Ankerns ist der Sliding Anchor. Sliding Anchor ist wahnsinnig schwer und deswegen üben wir das jetzt einen ganzen Tag. Also so könnte ich es auch machen, das tue ich natürlich nicht, sondern ich mache beispielsweise ein Setting, wo die Leute zu mir kommen und sagen, du Chris, das ist aber jetzt langweilig, jetzt müssen wir uns da und die Arbeit machen. Gibt es da nicht was, wie man das Ganze einfacher machen kann? Und sage, ja, da gibt's was. Schau mal, du kannst da und da und das und das und das und das. Und dann machen die, oh toll, ach so, das macht ja wirklich meine Arbeit viel einfacher. Und übrigens, Leute, die was davon verstehen, bezeichnen dieses Konzept als Ankern. Und das, was du da gerade gemacht hast, ist ein Sliding Anchor, weil von A nach B und bla 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 und sonst irgendwas. Und dann werden diese ganzen Begriffe quasi nebenher eingeführt und ja, man hat es dann einfach gemacht. Ja, jetzt habe ich lange geredet, fast eine halbe Stunde habe ich ohne Punkt und Komma geredet.
Ja, du hast uns jetzt eine halbe Stunde erzählt, was du im Modell von NLP lehrst. Jetzt fehlt mir noch der Nutzen. Was habe ich überhaupt davon, wenn ich diese ganzen tollen Sachen alle lerne?
Boah, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal, eine ganze Menge. Erstens einmal hast du ein tolles Zertifikat und du darfst dich Licensed Practitioner of NLP nennen und bei mir kriegst du die Urkunde sogar noch von dem Herrn Dr. Richard Bendler unterschrieben. Das ist ja, also, ist ja mal schon was. Auf der anderen Seite ist es auch wieder nur ein Stück Papier, worauf aber viele Leute wirklich sehr großen Wert zu legen scheinen. Was du natürlich, also ich komme jetzt mal von oben, was du natürlich kriegst, ist einen Überblick über das Modell von NLP. Aus dem Modell von NLP kommend, gibt es ja im Grunde genommen eine ganze Menge an Ausbildungen. Es gibt den Practitioner of NLP, also NLP Practitioner, den NLP Master Practitioner und den NLP Trainer. Die heißen unterschiedlich in den unterschiedlichen Vereinigungen oder was immer das ist, aber das ist ja mehr oder weniger gleich. In meiner Welt darf der Practitioner sich zuerst einmal nur mit sich selber beschäftigen. Er darf das Modell von NLP, wie es ihm vorgestellt wird, auf sich wirken lassen und darf sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt fahre ich aber Achterbahn und jetzt muss ich das auflösen und das Metamodell muss ich jetzt erst einmal auf mich anwenden und diese ganzen Geschichten auch und ich will jetzt erst einmal gute Gefühle haben und der Anker und mach du mal mit mir und ich muss das noch auflösen und da und da und das ist auch meine Erfahrung, dass also praktisch die Leute, wenn sie das erste Mal zu mir kommen, zum Practitioner kommen, mit sich beschäftigt sind und die all die Dinge aus ihrer Vergangenheit und all das, was also nicht so optimal läuft, auflösen und hinterher daran arbeiten. Das kann durchaus mal ein halbes Jahr, ein Jahr dauern oder auch noch länger, je nach Typus. Und dann sagen die Leute, so, jetzt bin ich durch, jetzt will ich weitermachen. Und dann kommen sie zum Master Practitioner. Das ist ganz interessant, oder das sage ich nachher. Der Master Practitioner lehrt die Leute oder verlangt von den Leuten, dass sie einen bestimmten Prozess bei sich abgeschlossen haben und bereit sind, das Modell von NLP in ihrer Arbeit mit anderen anzuwenden. Üblicherweise schließt sich, und das ist jetzt durchaus auch therapeutisch gemeint, wenn Menschen zu mir kommen, schließt sich der Practitioner oder die Arbeit am Practitioner längere Zeit danach damit ab, dass die Leute plötzlich für sich selber in sich die Arbeit abgeschlossen haben und bereit sind, vermehrt nach draußen zu gehen und ihre Umgebung und die Menschen in ihrer Umgebung wahrzunehmen. Und dann, und das ist jetzt praktisch das Modell des Master Practitioner, zu lernen, mit diesen Menschen zu interagieren. Und der Trainer, um es dann jetzt einfach noch vollständig zu machen, setzt voraus, dass alles, das so internalisiert ist und so beherrscht wird, dass ein Trainer sich auf die Bühne stellen kann nach entsprechender Arbeit und anfangen kann, das Modell anderen Leuten zu vermitteln. Und das ist natürlich, also es hängt wieder von der Person ab und von der Persönlichkeit ab und von der Art und Weise, wie Leute mit Informationen umgehen, welchen Anspruch sie haben und alles das. In erster Linie, wenn ich also, das sind ja Practitioner-Interviews, was hat jemand, der zu mir kommt, in erster Linie eine gezielte Auseinandersetzung mit sich selbst für eine Persönlichkeits-, in Anführungszeichen, Optimierung. Ich kann niemandem versprechen, was das sein wird, weil die Leute mit viel zu unterschiedlichen Themen zu mir kommen und es kommt dann, also die Art der Übungen im Practitioner sind meist so, dass Raum ist, um bestimmte Dinge aufzulösen. Also ich meine, Schuldkomplexe hat jeder, Traumatisierungen hat jeder und all die ganzen Geschichten. Das sind große Interventionen, die im Verlauf dieser 10 Tage immer wieder passieren. Und dann gibt es halt ganz spezielle einzelne Geschichten, zum Beispiel beim Tag der Fastphobia-Kür, da geht es meistens ab ohne Ende, weil die Leute sagen, da habe ich das und da habe ich das und da habe ich das und mach du doch mal mit mir und da. Man macht im Verlauf des Tages bestimmt 10-mal die Fastphobia-Kür mit fatalen Erlebnissen und Ergebnissen. Und dann macht es der Chris am Abend nochmal. Und über den Tag und in der Früh. Und so geht es natürlich mit den Motivationsstrategien und in den Trance-Induktionen und in diesen ganzen Beispielen der Trance-Utilisierung. Da muss man ja auch immer wieder was zu tun haben. Es ist tatsächlich schon passiert, dass die Leute sagen, mir fällt ja gar nichts Negatives mehr ein. Jetzt habe ich da schon gearbeitet und das ist schon und da ist schon anders geworden. Das jetzt so.
Hört sich sehr gut an. Und ich vermute mal, dass dann die Teilnehmer dazu auch noch das Handwerkszeug bekommen, um, wenn du mal nicht da bist, weiter mit sich zu arbeiten.
Ja, das setze ich ja selbstverständlich voraus. Also so die Leute das wollen. Ich meine, im Grunde genommen geht es nach dem Practitioner erst los. Also ich hoffe, dass nach den 10 Tagen Practitioner die Leute wirklich unzufrieden sind und sagen, das war doch noch gar nichts. Und mit jeder Türe, die ich zugemacht habe und mit jedem Kapitel, das ich abgeschlossen habe, haben sich jetzt 10 neue aufgetan und da muss ich noch und da muss ich noch. Die Dinge werden kleiner. Also es geht mehr nach moving towards, also nicht so sehr in die Vergangenheit, sondern mehr in die Zukunft. Auf der anderen Seite, das ist also durchaus, das muss ich schon sagen, was ich auch kenne, dass die Leute sagen, so, jetzt habe ich endlich was, jetzt habe ich was gekriegt, jetzt gehe ich das und das und das und das und das und das an. Und ich kriege auch oft und oft und oft E-Mails, wo die Leute mir sagen, du pass mal auf, was denkst du denn davon und wie geht es da und was kann ich denn damit machen und all diese ganzen Sachen. Wir haben das ja jetzt, ich sage jetzt mal, ich habe dir im Grunde genommen mehr oder weniger alle Fragen verhältnismäßig deutlich beantwortet. Den noch einen Hörchunk, was kann das Modell von NLP oder was kann es nicht, den wollte ich noch vielleicht mal ein bisschen beantworten. Weil es ist natürlich so, das Modell von NLP ist nur ein Modell. Das Leben ist das Leben und wie ich das Leben betrachte und wie ich damit umgehe, da kann ich etwas lernen. Viele Menschen erwarten sich lebensrettende Maßnahmen von einem Modell von NLP, das geht nicht. Das Modell von NLP rettet kein Leben, in Anführungszeichen. Das tun die Menschen schon selber. Also, wenn ich heute zu einem Hypnotherapeuten oder zu einem Trainer oder sonst irgendwas gehe und ich bin Kettenraucher und ich sage, mach du, dass ich aufhören muss zu rauchen. Das geht zwar auf die eine oder andere Weise, das habe ich ja verhältnismäßig eindrucksvoll schon bewiesen, da gibt es ja die berüchtigte Referenz. Dann finde ich, ist es nicht legitim, noch keine Entscheidung gefällt zu haben, das wirklich tun zu wollen. Und genauso ist es mit dem Leben und dem Modell von NLP. Ich habe zwar keine Ahnung, wie und was und wo, und ich weiß zwar, also eigentlich funktioniert das ja alles nicht, aber ich gehe jetzt da mal zu diesem NLP hin und dann wird sich alles ändern. Nein, wird es nicht. Die wichtigste Entscheidung, bevor sich jemand entscheidet, zu meinem Practitioner zu kommen, ist die Entscheidung, ein selbstbestimmtes Leben führen zu wollen und tatsächlich auch alles dafür Notwendige zu tun. Ich habe noch niemanden, also ich trage das Kind nicht, oder wie heißt es so schön, ich trage das Pferd nicht zur Tränke. Ich zeige ihm den Weg. Trinken muss es selber und gehen muss es selber. Manchmal trete ich vielleicht ein bisschen und wenn es dann mal im Morast stehen bleibt, dann habe ich immer so schöne Hebezüge und Ähnliches, um in der Metapher zu bleiben. Was mir zum Beispiel immer wieder passiert und was ich also eigentlich gar nicht mag, ist, die Leute kommen zu mir, Chris, sag mir, was ich tun soll. Ich tue ja alles, bloß damit das aufhört, was ich habe. Und sage ich, du, ich sag gar nichts. Das musst du schon selber rausfinden. Ich helfe dir, Experimente zu machen. Denn etwas anders zu tun, ist immer besser als gar nichts zu tun oder immer das Gleiche zu tun, wenn es nicht zu den richtigen Ergebnissen führt. Aber das jetzt sind wir schon eigentlich mitten im Modell von NLP. Also das hat ja Platz die ganzen Tage dann im Practitioner.
Du wolltest noch mal kurz darauf eingehen, was es für einen Unterschied macht mit der Teilnehmerzahl.
Oh ja, das habe ich ganz hintangestellt. Ich persönlich meine, dass eine Teilnehmerzahl bis etwa 100 Leute, das wird in diesem Practitioner nicht der Fall sein, eine sehr konstruktive Teilnehmerzahl ist, zumal wir eine ganze Menge an Co-Trainern haben. Ich bin nämlich der Meinung, dass ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Menschen üben müssen. Und stell dir mal vor, ich habe 3 oder 4 Teilnehmer, dann gewöhnen sich die aneinander und dann kommt keine Flexibilität raus. Was schön ist, ist, dass bei 100 Teilnehmern ich im Grunde genommen, wenn ich es durch 10 Tage teile, 10 Teilnehmer pro Tag mit mir arbeiten können und ich niemals einen gleichen Teilnehmer haben werde, der mit mir arbeitet. Das bedeutet, ich muss mich an allen Tagen immer auf andere Leute einstellen und kann nicht von vornherein schon lernen, ah, mit dem reagiere ich so, mit dem reagiere ich so und mit dem reagiere ich so. Mir persönlich über die Technik der Installation und all diesen Dingen, die ich ja schon in anderen Interviews verdeutlicht habe, mir macht das überhaupt nichts aus, vor 10, ganz im Gegenteil, die Energie ist viel toller, vor 50, vor 60, vor 80 Leuten, vor 100 Leuten, alle haben Ohren, alle hören mir zu und auch Einzelgruppen, sage ich jetzt einmal, die 12, 13, 14 Teilnehmer sind, sind einfach, weil die Leute mehr Dinge beitragen, weil einfach mehr Ideen im Raum sind, sind einfach viel konstruktiver. Insofern ist also mir eine Gruppengröße zwischen 50, maximal 100 Leute, das ist mir sehr recht, über 100 Leute muss ich die Art und Weise, mit den Menschen im Workshop umzugehen, verändern. Also da ist dann mal so eine sprungfixe Geschichte und noch sind wir ja nicht da, dass wir konsistent über 100 Teilnehmer im Practitioner haben würden. Wäre das so, dann müsste ich mir entweder ganz dramatisch eine andere Art der Präsentation überlegen oder ich müsste sagen, nein, dann limitiere ich den Practitioner und es dürfen nur, wir haben ja einiges an Plänen, wie du weißt. Und es könnte ja durchaus mal sein, dass es also da die eine oder andere Nachfrage gibt, aber das bedeutet, dass ich dann andere Arten der Vermittlung wählen muss. In dem Bereich, in dem das jetzt stattfindet, zwischen 50 und 100 Teilnehmern, beziehungsweise zwischen 30 und, sage ich jetzt mal, 60 Teilnehmern, so würde ich das jetzt lieber haben, ist die Gruppe konsistent und trägt die Teilnehmerzahl zur Gruppendynamik und zur positiven Gruppendynamik bei.
Meiner Erfahrung nach ist es sogar so gewesen, umso mehr Leuten ich geübt habe, umso mehr habe ich nicht nur selbst gelernt, sondern auch von denen gelernt, weil jeder immer irgendwie andere Aspekte reingebracht hat.
Selbstverständlich. Und dann kommt natürlich auch noch der Networking-Aspekt. Man plaudert, man geht am Abend weg. Ich meine, wir machen Abendgeschichten, es gibt eine große Party. All diese Geschichten, man schließt ja auch Kontakte. Und ich habe festgestellt, also in den vergangenen Jahren, am Abend, da geht es erst richtig ab. Also bei uns hängen dann immer hinten Zettel aus. Wir haben mit lokalen Sachen ausgehandelt, wo die Leute Menüs haben können, wo ich weiß, da ist das Essen gut, da sitzt man gut, da hat man Ruhe. Und dann gehen mal 10 dahin, dann gehen mal 15 dahin, dann gehen mal 20 dahin. Und dann sitzt man an einem großen Tisch beieinander und dann sagt der eine das, dann hört man dem zu, dann plaudert man mit seinem Nachbarn, bei dem man versehentlich gelandet ist, und entdeckt, oh wow, der macht ja total interessante Sachen. Und dann gibt es hinten dieses berühmte Zettelboard, wo die Leute sagen, ich brauche für das und das noch jemanden. Und dann so wird also Kontakt geschaffen und man lernt sich natürlich auf anderen Ebenen kennen. Dann kommen Peergroups, kommen dann raus und sagen, du üb doch mal mit mir, auch in der Zeit danach. Und dann die Peergroups von mir, die in ganz Deutschland sind, die sind auf der Basis von diesen Practitioners entstanden.
Also eine Beschäftigung auch noch nach dem Seminar?
Ja, in jedem Falle, in jedem Falle.
Ich muss sagen, das hört sich ja alles ziemlich gut an.
Naja, du weißt es ja, du warst ja schon oft genug da. Ich sag kommen. Und am liebsten sind mir Leute, die mit riesengroßen Erwartungshaltungen kommen. Die sagen, oh, jetzt gebe ich das ganze Geld aus für 10 Tage, so viel Geld. Ja, da muss aber was passieren. Da, von dem will ich wirklich profitieren. Und wenn die dann hinterher sagen, ja, davon habe ich wirklich profitiert, das empfehle ich meinen Freunden, meinen Kollegen. Da muss meine Frau hin, ist ja oft genug schon passiert, dass im nächsten Jahr die Leute wiederkommen mit ihren Partnern, weil sie sagen, okay, mein Partner ist erstmal ausgetickt, ich kam total nach Hause und war in Flammen und dann musste das sich verändern und da verändern und da verändern. Und dann sagt die Frau, was ist jetzt los, also wo warst du, komm doch mal mit, ich zeig dir und dann gemeinsam geht es sich besser.
Ja, dann denke ich, dass du alle meine Fragen beantwortet hast.
Denkst du oder weißt du?
Also ganz genau weiß ich das im Moment gar nicht.
Ja, genau. Das ist eine Wertung. Ich glaube, ich habe jetzt keine großen Schwierigkeiten mehr, alles das klar vor meinen Augen zu sehen, damit ich zu mir selbst sagen kann, ja, das rentiert sich und ein gutes Gefühl haben kann, da will ich hin.